Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 8. Folge Lux Brunch. Es ist ganz frühlingshaft und ich habe schon frühlingshafte Gefühle jetzt gerade.
Ja, schön.
So, wo wir beisammen sitzen, weil wir sind auch gar nicht alleine. Wir haben heute einen Gast. Aber ich sage natürlich erstmal Hallo zu meinem Kollegen Anselm Neft, der dann nämlich unseren Gast vorstellen darf, worüber ich mich sehr, sehr freue.
Hallo Kollegin Nefeli Cavouras und hallo Laura Deweck.
Hallo.
Ja, schön, dass es geklappt hat, dass du hier bist. Ja, wie stelle ich dich vor? Du hast schon viele Sachen gemacht und machst viele Sachen. Hast Schauspiel studiert, warst beim Jungen Schauspielhaus in Hamburg als Schauspielerin tätig. Du hast Bühnenstücke geschrieben. Ich glaube, das erste hieß Lieblingsmenschen. Du hast eine Kolumne, die auch schon in Buchform rausgekommen ist. Und obendrein bist du auch noch Literaturkritikerin und auch in dieser Funktion heute hier. Und zum Beispiel kann man dich sehen im Literaturclub. Das ist die in meinen Augen beste deutschsprachige Literatursendung. Im Schweizer Fernsehen wird das gezeigt. Und ja, da kann man dich immer wieder über Bücher sprechen hören. Und ja, heute bist du hier. Das ist schön.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Vielleicht können wir heute was von dir lernen über Literaturkritik. Ich bin schon gespannt. Du hast uns ein Buch mitgebracht, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil weder Anselm noch ich haben etwas von der Autorin bisher gelesen. Und zwar ist es die Autorin Amélie Nothomb. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Du hast uns ihr Erstlingswerk mitgebracht, Die Reinheit des Mörders, 1992 auf Französisch erstmals erschienen, 1996 dann in Deutschland beim Diogenes Verlag. Danke Diogenes fürs Zuschicken des Buches. Es ist übersetzt worden von Wolfgang Krege. Genau, und worum geht es darin? Das Buch behandelt die Geschichte des berühmten Autor- und Literaturnobelpreisträger Pretetax Tach. wie sprecht ihr den Namen aus?
Ich Pretetax Tach.
Also, so. Ja, ich dachte schon, wir werden 100 Mal drüber stolpern, ja. Über diesen Namen. Aber ja.
So können doch auch nur Literaturnobelpreisträger heißen. Also, der hat nur mit den Namen den Literaturnobelpreis bekommen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall leidet er an einer sehr seltenen Krankheit. Die Krankheit ist so selten, dass sie sogar von Amélie Nothomb ausgedacht worden ist. Und zwar die Elzen-Pfeiffer-Platsche-Syndrom-Krankheit. Eine sehr seltene Krebsart. Und er stirbt in 2 Monaten. Und das nehmen ganze Medien zum Anlass und wollen ihn natürlich nochmal interviewen und zu seinen ganzen Romanen und zu seinem ganzen Werk und Genietum befragen. Und es kommen ihn viele Journalisten besuchen und alle scheitern an seinen böswilligen Kommentaren, bis dann eine Journalistin kommt und es mit ihm aushält. Und das Interview, das sie mit ihm führt, wird dann irgendwann nicht mehr nur ein Interview, sondern im Grunde ein Verhör. Wichtig auch ist zu sagen, dass der ganze Roman, also es wird Roman genannt, auch wenn es im Grunde vor allem Dialoge sind, der beginnt am 14. Januar 1991, also kurz vorm Zweiten Golfkrieg. Ja, und darum geht es. Und bevor ich noch was zur Autorin selber sage, weil es auch total spannend ist, über sie zu sprechen, möchte ich aber fragen, Laura, warum hast du uns dieses Buch mitgebracht?
Ja, ich habe das es war ja die Aufgabe, ein bisschen ein Buch mitzubringen, was einem als Jugendliche oder überhaupt so für den eigenen Weg so fasziniert hat. Und das war sicher dieses Buch, Die Reinheit des Mörders. Und das hat mich so auf ganz viel verschiedenen Ebenen angesprochen. Also eben, wie du gesagt hast, es ist in Dialogform geschrieben. Und als es rauskam, war ich 15 Jahre alt und da war ich damals schon totaler so versessen auf Dialoge und ich wusste, dass ich ans Theater gehen wollte und ich wusste, dass ich Schauspielerin werden wollte und ich hatte schon einige Stücke gelesen, aber eher so Klassiker, Shakespeare, Schiller und so und hatte immer diese Lust, diese Sprache zu sprechen. Ich wollte immer diese Dialoge sprechen und bei dem Buch ging es mir eben auch so, dass ich sagte, ich will das spielen. Also es hat so eine Spiellust bei mir entfacht und gar nicht so sehr, weil jetzt die Sprache wie bei den Klassikern so klangvoll und in Rhythmen und so weiter ist. Das ist ihre Sprache ja weniger, aber ich glaube, weil diese Figur von der Nina, das ist eben die Journalistin, die es aufnimmt mit diesem Literatur-Nobelpreisträger, die fand ich so stark. Also dass eine junge Frau einem alten eben Nobelpreisträger das Wasser reichen kann, auf Augenhöhe, und dass sie ihn fertig machen kann und dass er so dieser dicke, also man muss, das spielt eine große Rolle in dem Buch, dass er so wahnsinnig dick und fettwülstig ist und dass der geradezu so vor ihr schmilzt, aber eben nicht, weil sie jung und hübsch ist, sondern weil sie schlau ist, also weil sie intellektuell es schafft, ihn niederzumachen. Und das hat, also dann, ich wollte so eine Nina sein und wollte so schlau sein wie sie. Ja. Und dann ist sicher noch ein zweiter Punkt, dass ich, wie gesagt, ich war 15, ich war genauso alt wie die Figur der Leopoldine, als sie umgebracht wird. Also in dem Buch kommt eben diese Geschichte, ich glaube, das kann man auch so sagen, ohne zu spoilern, also dass der Literaturnobelpreisträger hatte eine große Liebesgeschichte als Kind mit seiner Cousine und hat mit ihr seine Kindheit verbracht und die waren sehr verliebt und haben auch aber Geschlechtsverkehr gehabt und so weiter. Und dann die haben irgendwann gesagt, wir wollen nicht erwachsen werden, wir wollen unser Leben lang Kind bleiben. Und der Erste, der erwachsen wird, soll den anderen umbringen. Wer diese Idee nun hatte, ob das beide wirklich zusammen waren, das wird ja eben so sehr als Frage dann auch in den Raum gestellt. Und tatsächlich wird Leopoldine umgebracht, als sie 15 Jahre alt ist eben. Und ich habe dieses Buch da gelesen und mich hat das wahnsinnig schockiert. Ich hatte immer dieses Bild vor den Augen, dieses Umgebrachtwerden. Und das war auch so eine Zeit, wo bei mir in der Schule, also fast wie so eine Epidemie, die Mädels alle magersüchtig wurden. Also das war alle, die wurden, also das war richtig wie so, das ist so wie so eine, wie Corona heute, habe ich den Eindruck, ausgebrochen. Und ich glaube, das hält ja bis heute noch an. Und ich weiß noch, dass ich meine Mutter gefragt habe, warum essen die denn nichts? Warum essen die einfach nichts mehr? Mhm. Und sie hat dann da geantwortet, gar nicht das, was man eigentlich denken würde, nämlich, naja, die wollen so aussehen wie die Models und die wollen hübsch sein, sondern sie meinte, na, wenn man nichts isst, dann setzt die Regel aus, also man kriegt seine Tage nicht mehr und das ist, weil man Kind bleiben möchte. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie die ganze Zeit diese ganzen dünnen, bleichen Frauen da in meiner Schule, das waren für mich alle diese Leopoldines und die waren ja genauso bleich und genauso kindlich und ich habe die plötzlich so mit ganz anderen Augen angeguckt. Ich dachte immer so, ihr seid so kurz vorm Tod und habe dann aber auch, und das ist vielleicht auch etwas, worüber wir noch reden können im Zusammenhang mit dem Buch, so einen literarischen Schleier über die gelegt. Also das ist, finde ich, auch etwas, was ganz gefährlich ist in der Literatur, dass Missstände beschrieben werden können, so groß und so schön und so literarisch und mit so tollen Worten, dass man eigentlich den Missstand gar nicht mehr sieht, sondern denkt so, das hat Glamour und das hat Tiefe und das hat...
So möchte ich auch sein. Wir Kinder vom Bahnhofszoo.
Ja, genau. Ja, und ich wollte zwar immer eher die Nina sein, ne? Ich wollte ja gar nicht so das Kind, aber trotzdem hatten die natürlich so einen Goldschimmer, ne? Und ja, genau, das hat mich beschäftigt.
Und hast du es jetzt nochmal gelesen für die Podcast-Aufnahme?
Ja, ja.
Und wie war das jetzt für dich, Jahre später, das nochmal zu lesen?
Also ich hab's, glaube ich, genau gleich, wie sagt man, wenn man so aufgerichtet ist.
So energetisch? Oder?
Irgendwie, ja, mit viel Spannung wieder gelesen. Ich hatte es, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Stil, Dramaturgie und Sprache.
Ja.
Die fand ich ein bisschen schwächer, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich hatte es viel glasklarer, viel schärfer, viel so sprachlich in Erinnerung. Aber vom Inhalt her war ich immer noch total betroffen. Und ich glaube insbesondere eigentlich auch so ein bisschen aus anderen Gründen als damals. Also weil das eben so unglaublich viel... Also weil Amélie Nothomb eigentlich mit diesem Prätextatach eine Figur erfunden hat, also das ist ja die männliche Figur, an der wir uns seit 10, 20 Jahren reiben. Das ist ja die...
Nur, dass das Buch schon 30 Jahre alt ist.
Genau, also sie hat den beschrieben, diesen Mann, das ist der alte weiße Mann, obwohl ich diesen Begriff überhaupt nicht mag, weil ich kenne so viele tolle alte weiße Männer, Aber trotzdem steht der Begriff ja genau für das, was diese Figur ist, nämlich reaktionär, rassistisch, sexistisch. Er denkt zu wissen, was Frauen geil finden. Er denkt zum Beispiel, dass seine Pflegerin, die ihn immer waschen muss jeden Tag, dass sie ein nasses Höschen kriegt, wenn sie seinen fetten Arsch abwischen muss. Er denkt zu wissen, wann eine Frau umgebracht werden möchte, zum Beispiel nicht.
Ja, ja.
So Trump-mäßig braucht er keine Fakten. Wie sagte das einmal? Na, dass er keine Informationsquellen braucht, weil sein Genie weiß das alles und
er
so.
Er bekommt das gechannelt von höchster Stelle so. Ne?
Genau, er ist einfach zu schlau für diese Welt. Und dann als allerletztes noch ein Thema, was jetzt aber erst die letzten zwei Jahre so hochkommt, ist eben diese Verherrlichung der Pädophilie. Also die oder die Verherrlichung von Kindern so aus sexueller Sicht. Und da muss man natürlich auch, gerade weil es eine belgisch-französische Autorin ist, an die Skandale jetzt denken in Frankreich, die aber erst ja so 2019 losgetreten sind mit Mads Neff, mit der Springora, die ein Buch veröffentlicht hat, wo dieser Mads Neff, dieser berühmte Schriftsteller, es rauskam, beziehungsweise rauskam es ja, also es war schon immer da, nur niemand hat es so wirklich benannt. Genau, also Singora hat ein Buch veröffentlicht, in dem sie sagt, dass sie mit 13 die Geliebte war von Mads Neff und dass er sie nach der Schule immer abgeholt hat und dass er auch mit ihr öffentlich aufgetreten ist, ein Buch über sie geschrieben hat, öffentlich sozusagen sich als Pädophiler oder hat mich geoutet, aber so drüber geredet hat, wie toll es ist mit jungen Mädchen. Und das hat aber erst jetzt, also vor zwei Jahren, zu einem Skandal geführt.
Das ist ja so spannend, weil wir reden hier über Anfang der 80er. Und das Buch hier, Die Reinheit des Mörders, ist von 92. Und die Frage ist, ob Amélie Nothomb da schon einen klaren Blick auf diese Pariser Verhältnisse hatte. Denn das war sehr offen, weil zum Beispiel 1977 ist in der bekannten Zeitung Le Monde von diesem Mads Neff ein Aufruf gestartet worden, dass man Pädophilie nicht mehr bestrafen soll. Also dass es straffrei gestellt wird. Und das wurde
Petition
von ganz,
sogar,
ganz vielen Intellektuellen unterschrieben, unter anderem von Simone de Beauvoir. Feministinnen müssen jetzt ganz stark sein. Catherine Millet, Feministinnen müssen noch mal ganz stark sein.
Und Sartre
Jacques
auch.
Derrida, Jean-Paul Sartre, Althusser und also wirklich das intellektuelle Who is Who der Progressiven in Frankreich. Und die wussten um diese Beziehung. Und er hat es in seine Bücher reingeschrieben. Und das ist auch das Spannende, weil bei Amélie Nothomb geht es ja bei diesem alten weißen Mann, wie du ihn da nennst, der ist, glaube ich, 83 Jahre alt.
83,
ne?
Ja.
Geht es ja darum, dass er in seinem letzten unvollendet gebliebenen Roman eigentlich den Mord an seiner Cousine beschreibt.
Der Roman heißt auch Die Reinheit des Mörders, der unvollendete Roman. Das ist der einzige Roman, den er nicht fertig schreibt. Danach hört er auch das Schreiben auf. Also,
und keiner hat ihn jemals gefragt, ob er seine Cousine wirklich getötet hat. Und keiner hat diesen Text für bare Münze genommen. Und Nina, die Journalistin, ist jetzt die Erste, die das Buch so liest, wie es geschrieben ist. Und wenn man vielleicht damals Mads Neff auch einfach so gelesen hätte, wie er es geschrieben hat, hätte man vielleicht das doch ein bisschen unangenehmer gefunden. Ich meine, es gab kritische Stimmen. Ich glaube, 1990 war schon eine kanadische Journalistin mit ihm in der Talkshow und hat ihn wirklich richtig angegangen dafür. Und da hat der gesamte Pariser Literaturbetrieb gesagt, nee, die hat ja von Literatur keine Ahnung. Die weiß nicht, was ein Symbol ist. Ist einfach eine dumme Kuh, wurde sie genannt und so. Das ist schon sehr spannend, die Frage, ob Amélie Nothomb da nicht irgendwie einen Riecher hatte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Naja, also das Buch wurde damals auch so kritisiert, also wenn man alte Kritiken liest, dann steht da, also das ist unglaublich, man denkt, dass es diesen Prätexttag hat, genau, schon der erste, dass das ihn gibt, man denkt, er ist echt, es kann nicht sein, dass die diese Figur erfunden hat, also sie hat diese Figur so diesen älteren Schriftstellern nachempfunden. Und sie pocht auch mit dieser Nina, weil Nina ist ja eigentlich das Sprachrohr für Amélie Nothomb, pocht ja auch immer wieder drauf, hat die Leopoldine, hat sie ihnen ihr Einverständnis gegeben, dass sie wirklich umgebracht werden will am Tag ihrer Tage.
Das ist ja genau dasselbe, die möchte das Mädchen wirklich geliebt werden von dem pädophilen älteren Mann.
Ja, genau. Mhm. Und das kann er nicht beantworten. Von dem her, ich glaube, sie hat es nicht ganz, also sie macht Pädophilie nicht zum Thema, aber sie zeigt den Skandal eigentlich schon, dass den Missbrauch sozusagen.
Naja, es ist also wirklich, es ist da drin. Also lustigerweise, Mads Neff, als er jetzt angezeigt worden ist, war genau 83 Jahre alt. Ah, das konnte sie natürlich damals nicht wissen.
Ach echt, auch krass.
Aber, okay. Aber sie zeigt, jemand schreibt offen über seine Verbrechen, das interessiert aber niemanden. Jemand schreibt über die Verherrlichung von Kindheit und Jugend und stellt sich, weil er so genial ist, über die Einwilligung, so heißt ja auch das Buch von der Springora, über ihre Erfahrungen mit Mads Neff, stellt sich über den Wunsch des weiblichen Gegenübers. Ich finde, das ist sehr nah dran und vielleicht auf einer tieferen Ebene ist es ein Verständnis von einem bestimmten männlichen Künstlertypus, der tatsächlich nicht erwachsen werden will und der mit einer erwachsenen Frau auch nicht klarkommt, der eine Kindheit verklärt und eine Jugendzeit verklärt und ja, man könnte fast sagen, dadurch die Frauen unschuldig halten will, weil er will die Unschuld nehmen, genau. Aber genau. Sobald er die genommen hat, ist sie ja besudelt und dann ist sie kaputt. Und dann muss er eigentlich die nächste Unschuld nehmen. Und ich glaube, dass Amélie Nothomb da einem Motiv auf der Spur ist, das tief in die Psychopathologie männlicher Künstler hineinreicht. Mhm. Und dass das bis heute aktuell ist und dass sie da einen Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und sie war, als sie das Buch geschrieben hat, glaube ich, 24, 25.
Ja, 25. Ja, ja.
Und ich denke, das ist ja zum Niederknien. Was ist denn mit der los? Wie kann man so hochbegabt sein und so selbstbewusst und
und das
sowas
macht,
raushauen.
Das macht eben auch so Spaß, finde ich, an dem Buch, dass man immer weiß, dieses Arschloch ist von einer 25-Jährigen geschrieben. Mhm. Also sozusagen diese ganzen Schlauheiten, die er da von sich gibt und seine ganzen Philosophien, die ja zum Teil ja wirklich interessant sind, sind von einem alten Mann, sind von der 25-Jährigen geschrieben.
Aber da möchte ich kurz einhaken. Mhm. Du hast gesagt, dass die Amélie Nothomb sich selber in der Nina verewigt hat. Sie hat selber in einem Interview gesagt, dass sie sich in Prätextat-Tach sieht.
Ja,
und
ja.
Dass sie ihn toll findet. Und natürlich muss man das nicht für wahre Münze halten, was sie so in Interviews sagt. Aber ich glaube, dass sie in beiden Figuren drin ist und dass sie ein großes Verständnis auch für diesen schrecklichen alten Mann hat. Und nämlich gerade die literaturtheoretischen Überlegungen, die sie ihm in den Mund legt, sind, glaube ich, ihre Angriffe auf den modernen Pariser Literaturbetrieb, die Dekonstruktion, da müssen wir vielleicht drüber reden, was das ist. Und das macht das Buch ja gerade so spannend, dass sie nicht Partei eigentlich ergreift für eine Seite. Auch wenn es das Buch einen Paradigmenwechsel thematisiert, nämlich weg von den alten männlichen Genies hin zu jungen Frauen, die jetzt sagen, wir räumen mit dem Scheiß mal auf.
Ja gut, wobei
Me too avant la lettre.
Wobei sein Genie überragt ja trotzdem dann das Buch. Also auch nach seinem, der stirbt, also das ist ja auch klar, der wird irgendwann sterben. Die Bücher bleiben ja, er bleibt ja trotzdem der Literaturnobelpreisträger.
Er wird sogar noch bekannter durch das, was in dem Buch passiert.
Genau. Mhm.
Durch die Offenbarungen. So.
Eine Sache, die ich dazu hinzufügen möchte, also ich habe für mich manchmal beim Lesen die Theorie, dass ein Autor, eine Autorin muss seine Figuren lieb haben, damit sie authentisch rüberkommen. Und das merke ich hier ab beim beim Literaturnobelpreis, beim alten weißen Mann und bei der Nina, aber ich merke es nicht bei den Journalisten. Also am Anfang gibt es ja diese 5 Journalisten, die ja kläglich an ihm scheitern.
Ja.
Und die finde ich so doof. Und das ist aber, das finde ich ganz toll an diesem Roman eben, dass ich am Anfang so eine Riesensympathie für ihn hatte, weil ich mir nämlich dachte, boah, sind die doof. Boah, stellen die dumme Fragen. Boah, die fragen ihn dann irgendwie zum Krieg. Das regt mich sowieso auf, wenn Journalisten, Autoren, Künstler, keine Ahnung, zu Weltgeschehen-Sachen fragen.
Daniel Kehlmann, was sagen Sie zur Corona-Krise?
Genau, Daniel Kehlmann.
Schnell Mikro abschalten.
Tagesschau befragt Daniel Kehlmann zu Corona. Und ich denke mir so, seit wann ist Daniel Kehlmann ein Experte zu Corona? Ich wusste es noch nicht, aber interessant. Und das wird da einfach bloßgestellt von ihr. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, sie hat diese 2 Figuren und dann nimmt sie aber auch diese andere Journalistentypen, die sich ja bis heute auch nicht gewandelt haben. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man auch die Interviews auch liest zwischen Amélie Nothomb und irgendwelchen Journalisten, vor allem männlichen Journalisten, die sie dann auch seltsame Fragen fragen, sowas wie, sind sie glücklich?
Mhm.
Oder die sie dazu befragen, warum sie einen Hut trägt, ob sie sich jetzt mit dem Hut identifiziert.
Ob sie eine Kunstfigur sei und da sagt sie findet jetzt einen Hut nicht so außergewöhnlich.
Ja.
Sie hätte mal einen aufgezogen und gesagt, das bin jetzt ich.
Ja, das ist doch, das finde ich, also da sind einfach mehrere Sachen, wo ich mir als Leserin dann dachte, krass, die Welt hat sich einfach seit 25 Jahren nicht wirklich weitergetreten in manchen
Hinsichten. Ja, genau wie Laura sagt, wir reden über den gleichen Mist.
Ja.
Ja, wir reden über den gleichen Mist, aber jetzt ist er eben öffentlich, ne?
Er ist öffentlicher, aber wir reden nicht auf dem hohen Niveau von dem Buch darüber, weil das ja viel verspielter und polyperspektivischer und auch irgendwie, ja, humorvoller diese gruseligen Phänomene betrachtet. Mhm. Also allein, dass eine junge Autorin sich einfach in beide Figuren so reinversetzt, ja, das muss man sich erstmal trauen heute.
Ja.
So.
Und
auch damals vermutlich.
Das ist ja mal dieser klassische Spruch, aber ich würde sagen, das Buch hat zwei Hälften. Also die erste Hälfte ist dann, wenn die Journalisten Prätext Tag besuchen und alle scheitern und dann, also jeder kommt eigentlich kotzend oder heulend raus und die anderen Journalisten belächeln dann immer den jeweils vorherigen Journalisten und sind so, weil er hat ja dann immer den Tonband auf Aufnahmegerät und dann hören sie sich an und dann sagen die dann immer so, ja klar, das war eine dumme Frage von denen, machen sie es aber selber nicht besser. Das ist so der erste Akt, würde ich sagen, wenn man so im Theater spricht, das sagen. Und dann im zweiten Akt kommt ja dann Nina und beim ersten Akt musste ich so oft lachen, also ich fand sehr vieles sehr, sehr komisch und dachte, wirklich so lustig das Buch seit langem. Und beim zweiten Akt blieb mir einfach nur das Lachen stecken und ich war verstört beim Lesen. Und ich fühlte mich hereingelegt auf eine Art und Weise, weil er mir so sympathisch davor war, trotz seiner Arschlochsätze. Aber trotzdem dachte ich, jawohl, voll gut, dass er denen so entgegnet und so. Und dann im zweiten Teil.
Ja, das ist ja das, was ich mich auch gefragt habe. Warum mag man den? Ne? Warum ist der einem so sympathisch? Und das ist ja eigentlich gruselig, weil das ist ja der furchtbarste, also der größte Menschenhasser, Frauenhasser. Aber er bedient sich, glaube ich, so Attributen, die eben die Populisten heute auch machen. Und ich glaube, deswegen schaffen sie es eben doch immer, Leute für sich zu gewinnen. Das ist, glaube ich, einerseits, dass er dann doch immer wieder zugibt, er ist einsam und so die Einsamkeit macht er irgendwie immer, ja, hat man immer Empathie für. Und das Zweite und das Wichtigste ist, glaube ich, dass er sagt, ich leide so an der Unaufrichtigkeit der Menschen. Und er selbst ist ja tatsächlich nicht unaufrichtig. Er sagt, er beantwortet die Fragen immer mit der Wahrheit. Mit seiner Wahrheit, aber auch.
Aber
oft
die ist
so,
schon unaufrichtig, würde ich sagen. Der hat eine verzerrte Sicht, ne?
Die ist unaufrichtig, aber er spricht eben viele Dinge aus, die sich viele nicht getrauen würden auszusprechen, bis hin zu dem Mord, was er auch relativ schnell so sagt, ja, stimmt, ja, habe ich
gemacht. Er hatte nur noch zwei Morde zu leben, das ist auch egal, was er da noch erzählt, ne?
Ja, aber trotzdem ist es genau der gleiche Trick, den Trump und Konsorten und so weiter machen, zu sagen, ich spreche endlich das aus.
Ich stehe zu meiner Arschlochhaftigkeit.
Genau, ich stehe dazu, das, was ich bin. Und dass man da nebenher ganz viele Lügen erzählen kann, aber das macht es nicht wett, dieses ich bleibe nicht selbst. Und das finde ich so erschreckend, weil es funktioniert, die Masche funktioniert. Man mag diesen Typen tatsächlich irgendwie. Ja.
Amelie Nothomb hat in einem Interview, ihr wurde die Frage gestellt, ist Literatur ein Weg, mit anderen mitzufühlen? Und sie meinte dann, und das fand ich nämlich auch auf die Figur nämlich ganz interessant, absolut, vor allem ermöglicht sie einen Zugang zu diejenigen, die man im normalen Leben nicht trifft. Ich denke vor allem an böse Menschen. Das Böse existiert. Wir haben alle Feinde, Menschen, die man nicht mag. Man meidet sie, geht nicht auf sie zu. Die Literatur ist mitunter die einzige Möglichkeit, endlich mal Zugang zum Bösen zu haben, zum Feind, zum Dreckskerl, zum Mörder und zum... Und zwar auf eine so tiefgehende Weise, dass man sie am Ende nicht unbedingt liebt, aber vielleicht ein bisschen mehr über sie weiß und versteht, warum sie so geworden sind.
Ja, das ist definitiv das Tolle an der Literatur, aber es ist eben auch das Gefährliche. Ja. Das meinte ich vorher eben. Mhm. Also eben, und warum konnte das Matzneff passieren? Weil er so gut schreiben konnte, weil er von seinen Gefühlen, wie er sich zu diesen jungen Frauen hingezogen fühlt, weil er das so toll beschrieben hat. Und das muss man auch noch dazu sagen, das ist in Frankreich ein bisschen stärker als in Deutschland. Die Schriftsteller haben da eine viel größere Macht. Also
und auch eine Narrenfreiheit, und der Skandal gehört dazu,
genau,
es wird erwartet.
Ja, ne? Ja, genau. Wenn da nichts Provokatives kommt, dann. Und sie sind mit der Politik ganz eng verbunden. Das heißt, auch der Matzneff und so weiter und eben auch
Sartre
und so weiter.
Macron und Konsorten und mit der intellektuellen Elite der Sorbonne oder anderer Unis.
Also wenn die was sagen, hat das eine viel größere Strahlkraft, als wenn jetzt in Deutschland
der Dorn was sagt. Ja.
Genau. Ja, oder die werden dann halt mal auf Schloss Bellevue eingeladen und dürfen eine Rede halten oder so. Aber es ist nicht so, dass alle drauf warten, eben was sagt er über die Politik, was sagt er über Muslime, was sagt er über... Und in Frankreich schreiben ja sogar die die Minister selber Bücher. Also die,
ja, ja, es gibt auch diese Literatur engagée und die Menschen, die sich als Philosophen oder Literaten politisch eingebracht haben und wirklich dann ganz stark das Zeitgeschehen kommentiert haben, im Guten wie im Schlechten, könnte man nachher sagen. Ich fand das sehr interessant, dass du gesagt hast, dieses zu behaupten, also nein, oder ehrlich zu sagen, ich bin ein Arschloch, dass das viele Leute anzieht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir heute in einer Situation leben, wo wir von uns gegenseitig mehr erwarten als je zuvor an Zivilisiertheit, also an Zivilisiertheit, an moralischem Gewissen, an Umgang mit der Umwelt, an nicht sexistischem, nicht rassistischem Verhalten, an Mitdenken für andere, an globalem Denken. Und das führt ein bisschen zu einer Spaltung in die Leute, die versuchen, dem gerecht zu werden und mit dem Finger auf die anderen zeigen, die das nicht tun und sich dann dadurch auch erhaben fühlen oder sich mit den Opfern identifizieren und sagen, ich bin ja fast selber wie ein Opfer. Und mit denen, die sagen, ich identifiziere mich nicht mit dem Über-Ich, sondern eher mit dem S, um das so psychoanalytisch zu sagen. Und ich stehe jetzt einfach zu meinem Arschloch sein und ich bin das Opfer von der Tugenddiktatur.
Genau.
Und diesen Konflikt hat man immer stärker und deswegen ist das Buch auch noch so aktuell. Mir ging es aber anders. Ich fand den Prätext hat Tach nicht in der ersten Hälfte sympathischer als in der zweiten, sondern ich fand in der ersten, dachte ich so, ah ja, da ist so ein bisschen das Sprachrohr der Autorin, um sich über dumme Journalisten lustig zu machen, um sich über den Literaturbetrieb lustig zu machen. Und er sagt ganz interessante Sachen, aber er ist zynisch, eitel und auch genauso doof wie die anderen. Ich fand übrigens die Journalisten nicht so doof wie du, Nicole. Ich fand die ganz normal. Ich fand, die stellen einfach normale Journalistenfragen. Und es ist immer die Frage, wie jemand das Gegenüber damit umgeht. Und er geht halt maximal nicht wohlwollend damit um. Es sind zwar zwei, drei dumme Fragen dabei, aber sie versuchen dann auch wieder irgendwie gute Fragen zu machen. Also ich fand sie gar nicht so schlecht dargestellt. Mir wurde der in der zweiten Hälfte sympathischer, als ich gesehen habe, der Typ hat eine komplette Meise. Das ist für mich noch mal was anderes. Also ich habe gedacht, gut, der ist
lieber verrückt als reaktionär, meinst du?
Ja, wobei das ja auch zusammenhängen kann. Aber der ist ich finde, gerade da, wo seine Abscheulichkeiten so Stück für Stück ans Licht kommen, da konnte ich ihn besser verstehen oder fand ihn interessanter. Natürlich ist das schrecklich und natürlich ist es ein Verbrecher, der irgendwie dafür weggesperrt gehört vermutlich. Aber da war er mir näher. Oder ich habe dann auch mich selber besser in so gewissen Ängsten und Wünschen wiedererkannt, mich eben nämlich genau dem Erwachsenenleben und den Anforderungen einer erwachsenen Sexualität zu verweigern und mich in eine Fantasiewelt zurückzuziehen, was für mich auch ein Impuls ist zum Schreiben in einer gewissen Form. Also
was ist gedacht, der Impuls? So, wieder zurück in die Kindheit?
Ja, oder diese Reibung mit der Wirklichkeit zu thematisieren, eine Gegenwelt zu schaffen und zu sagen, die Wirklichkeit hat mich immer nur enttäuscht. Je erwachsener ich geworden bin, umso mehr habe ich gesehen, wer ich bin, obwohl ich nicht so sein will, und wer die anderen sind, wie die Gesellschaft funktioniert. Und all das will ich nicht eigentlich.
Das ist total spannend, weil ich habe es mir sehr leicht gemacht. Am Anfang konnte ich ihn total leicht von mir abgrenzen. Also einfach, dass ich dachte, okay, das ist für mich einfach wirklich wie jemand, der auf der Bühne sitzt und einfach dann Scheiße labert. Und dadurch, dass ich mich so stark von ihm abgrenzen konnte, fiel es mir leicht, ihn dann irgendwie sympathisch zu finden, einfach als sehr fremden Menschen. Und dann, als das passiert ist, was Notombia selber im Interview sagt, dass sie einen bösen Menschen verständlich macht, musste ich eine Abneigung gegen ihn entwickeln, weil ich das nachvollziehen konnte.
Ah ja, das ist eigentlich ähnlicher Effekt, genau, nur dass wir anders Effekt. Emotional darauf reagiert haben.
Ja, ich habe dann irgendwie so eine, weil ich mich dann, also ich sah dann auch diese Leopoldine vor mir und dachte so, mein Gott, also das könnte einfach jedem Mädchen passieren, also wie schrecklich. Und dann musste ich diese Abneigung entwickeln, weil ich das zu schlimm fand, bei ihm zu bleiben.
In dem Aber Moment, war das nicht für euch total, also für mich war total klar, wer hier Antagonist und Protagonist ist. Also für mich war klar, dass man sich wünscht, dass er Schmerzen empfindet, eben wie die Leopoldina. Also man war doch für die Nina, dass sie ihn endlich würgt oder irgendetwas tut, wo er am Boden kriecht und vor ihr winselt, oder?
Ja, ich wollte schon, dass sie die Wette gewinnt.
Man wollte das doch, oder?
Ja, wollte ich auch.
Ja. Also man war ja nicht so auf seiner Seite, oder?
Nee, was ich nur meine ist, dass meine Empathie für ihn am Anfang so, ja, war und später mehr. Dass ich ihn greifbarer und näher fand. Vorher war es für mich eher eine Kunstfigur. Und das hast du ja eigentlich so ähnlich beschrieben, Nefeli. Nur, dass du darauf dann mit einer anderen emotionalen Reaktion geantwortet hast.
Ich habe aber Klar, es gibt diese Wette, also vielleicht müssen wir das auch kurz erklären. Also er verkraut ja dann alle und die macht dann, als sie dann kommt und sie ist auch, also es wird dann auch klar, sie ist die Einzige, die sich wirklich mit seinem Werk auseinandergesetzt hat und die ihn auch vielleicht, das ist auch wichtig, nicht als Genie betrachtet, sondern dadurch, dass sie sich ja so ausführlich mit seinem Werk beschäftigt hat, muss sie ihn nicht groß erhöhen. Und die machen diese, schließen diese Wette ab, ob er es schafft, sie auch zu verkraulen oder ob sie bleibt. So. Mhm. Und sie bleibt. Also sie tritt ja auch eine Hälfte des Buches auf. Das ist lang. Die anderen, das sind 5 Leute und die sind eine Hälfte des Buches dann verkrault worden. Genau, und die Wette ist im Grunde, also der Wetteinsatz ist, er muss vor ihr, und er ist ja fettleibig und kann sich auch nicht mehr bewegen. Er ist auch krank, todkrank. Er muss vor ihr kriechen. Genau. Und obwohl diese Wette da ist, und du sagst ja auch, Laura, dass man sich ja auch eher mit Nina also irgendwie stark machen möchte, ich habe die irgendwann gar nicht mehr gegeneinander, sondern eher miteinander erlebt, weil die miteinander im Grunde, also es war dann ja im Grunde irgendwann wie ein Krimi, also das Interview wird zu einem Verhör, sie möchte wissen, hast du deine Cousine umgebracht, was ist da genau geschehen, also sie wird ja dann wirklich zur Detektivin und dann kam es aber mir trotzdem nicht wie ein Gegeneinander vor, weil er mit ihr ja den Fall gerade erst entdeckt, hatte ich den Eindruck,
sich selbst besser kennenlernt und sie auch etwas besser versteht.
Also, und das war so ein Miteinander in dem Sinne.
Das würde ja zeigen, wie wahnsinnig schlau es ist, nicht nur in Widerspruchspaaren oder in sowas Binärem zu denken, hier schwarz, da weiß, da der böse Mann, da die gute, aufdeckende Frau, sondern zu zeigen, wie das miteinander zusammen interagiert oder zusammengehört auch. Ja. Ne?
Auch zu sehen,
man sieht sich auch. Mit 24 sowas zu schreiben, ich weiß es nicht.
Oder?
Ja. Also wirklich, und ich kannte die Autorin gar nicht, was mir jetzt sehr peinlich ist.
Ich hatte mal ein Buch von ihr ausgeliehen bekommen und habe es aber nie gelesen, weil ich nicht gut darin bin, wenn mir Leute Bücher empfehlen, dass ich
sie. Das Interessante ist auch, dass sie ja genau jedes Jahr ein Buch geschrieben hat, wie Tach eben auch, also wie ihre eigene Figur.
Ja. Und als sie dieses Erstlingswerk veröffentlicht hat, hatte sie angeblich schon 22 Romane für die Schublade geschrieben.
Genau.
Und der Prätext Tach hat insgesamt 22 Romane geschrieben. Und sie hat auch selber gesagt, dass da einiges autobiografisch ist, zum Beispiel dass die so eine Hungerkur machen, der Prätextat Cousine. Da meint sie, das hätte sie mit ihrer Schwester erlebt, dass sie auch nicht hätten erwachsen werden wollen und dann nichts gegessen hätten und sich in eine Magersucht hineingesteigert hätten.
Genau,
da hätte sie 9 Jahre dran rumlaboriert.
Sie hatte schwere Anorexie über Jahre. Und das ist auch ein Riesenthema in ganz vielen Werken von ihr. Mhm. Ich habe jetzt auch nur 4 Bücher von ihr gelesen, aber Die Reinheit des Mörders ist schon wirklich mein Lieblings immer, also
das fand
ich das Stärkste.
Ist so wirklich der Eisbrecher für ihre ganzen Themen schon.
Es gibt noch eins, Liebessabotage. Das könnte ich auch sehr empfehlen. Da geht es um ihre Kindheit. Sie ist ja ein Diplomatenkind, in ganz vielen verschiedenen Ländern aufgewachsen. Mhm. Und da beschreibt sie, wie so ein Diplomaten-Ghetto, also so wie so eine gated Community, wo Diplomaten zusammen leben und deren Kinder, die sich eigentlich den ganzen Tag langweilen, miteinander spielen und eigentlich eher Krieg führen, als wirklich spielen. Mhm. Auch sehr böse, sehr.
Das klingt auch spannend, ja. Wo wir bei ihrer Anorexie sind, sie sagt auch in einem Interview, dass sie im Alter von 12 mit ihren Eltern in Bangladesch an einem Strand gewesen ist und dann ein bisschen im Wasser war und da von 4 Männern vergewaltigt worden ist. Also, dass sie sie gepackt haben und ihre Hände bei ihr eingeführt haben. Und die Eltern haben das mitbekommen und waren aber so paralysiert, dass sie weder eingegriffen haben, noch also sie hat dann, glaube ich, geschrien, haben die Männer sie losgelassen, so erzählt sie es. Und sie kommt zurück zu ihren Eltern und die Mutter sagt, naja, so nach dem Motto, oh Gott, ich hoffe, es ist mal halbwegs gut gegangen. Mhm. Und das war's. Dann wurde in der Familie nie wieder darüber geredet. Aber das könnte gut sein, dass sie auch dadurch, und da komme ich wieder auf mein Lieblingsthema zurück, diesen unglaublich guten Blick für die sexistischen Machtverhältnisse in einem französischen Literaturbetrieb hatte und auch den Blick für die, ich sag mal, das altmodische und etwas blöde Wort Kinderschänder hatte. Mhm. Weil sie emotional vielleicht an dem Thema noch mal viel näher dran war. Aber das ist natürlich
und trotzdem,
eine Spekulation.
Und das gefällt mir eben auch, aber das ist eben sowieso etwas, was man nur mit Dialogen kann. Sie benennt es nie so richtig. Also sie sagt nie, oh, du Sexist oder du Rassist oder du Kinderschänder oder irgendwas. Es kommt immer nur über den Dialog raus, weil sie über den Inhalt oder über sein Verbrechen reden, aber sie beschimpft ihn nicht als das, wofür wir ihn alle halten, ne? Und was wir.
Ich glaube, einmal sagt sie irgendwo, ja, sie sind ja so ein typischer reaktionärer Rassist oder so, aber das ist dann fast eher so neutral. So, ja. Was erwartet man auch in ihrem Alter von einem Großliteraten?
Und das Lustige ist auch, dass du vorher gesagt hast, ja, das hat ja alles damit zu tun mit dieser Identifikationsfrage und politisch Korrekte und so weiter. Und der Begriff politisch Korrekte kommt eigentlich in dem Buch vor, aber eben anders. Die Journalisten reden drüber und sagen, ja, sie finden das ganz toll, dass der Tach, dass der nicht eine Leitideologie macht. Und Soft-Ideologie und Leitideologie, so lustige Wörter. Und das heißt ja nichts anderes als heute der große politisch korrekte Streitpunkt.
Ja, es ist wahnsinnig viel drin. Und was vermutlich die Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt haben, ist, dass wir alle das Buch sehr, sehr gut finden.
Ja, sehr empfehlen. Ich hatte mich auch ein bisschen was anderes gefasst gemacht. Ich dachte,
über eine Diskussion mit sehr verschiedenen Perspektiven auf das Buch. Ne? Aber ich glaube, wir haben alle wahnsinnig Freude daran gehabt. Ja. Einfach faszinierend und eine tolle Entdeckung für mich.
Ja, ich war, um nochmal in Kritik auch ein bisschen zu setzen, ich hatte, was mich eben nach 30 Jahren oder nach 25 Jahren Lektüre erstaunt hat, dass ich die Sprache so altmodisch fand. Wirklich? Dass manchmal so immer so, na, aber sie Lümmel und das ist ja unerhört und was kam dann da? So, sie scherzen, ich denke, sie scherzen.
Da hast du aber eine andere Übersetzung als wir, glaube ich, irgendwie.
Ja, weil ich dachte, ach, das ist ja interessant.
Weil so Lümmel und sie scherzen, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich fand es auch gar nicht so altbacken. Ich fand das irgendwie total zeitgeistig.
Doch, weil das hat mich richtig geärgert. Und ich dachte eben auch, es könnte mit der Übersetzung zu tun haben. Weil ich habe das dann extra nochmal auf Französisch nachgeguckt. Und dann und auf Französisch ist es viel direkter. Mhm. Also,
sie Lümmel.
Aber
daran kann ich, also Wolfgang Kriege ist unsere Ausgabe.
Ah doch, meine auch, ja, okay. Nee.
Aber vielleicht ist es nämlich neu übersetzt.
Was da wieder passiert ist.
Dass ihr den Lümmel überlesen habt.
Also ich dachte mir eher am Ende manchmal, dass es mir nochmal sehr viele Schleifen dreht. Also dass ich dachte, man weiß eigentlich, was die Konsequenz, aber da ist man auch vielleicht mittlerweile verwöhnt, dass man irgendwann checkt, okay, man weiß, wo es jetzt hinlaufen muss und wann passiert das endlich. Und dann dachte ich, okay, dann erzählt er die Geschichte und sie muss ihn noch 10.000 Mal unterbrechen.
Genau.
Ach Gott, unterbricht sie ihn oft. Um noch irgendwas Sinnloses zu sagen. Und ich dachte, ja, jetzt lass ihn doch mal aussprechen, damit das passiert, womit wir uns alle rechnen. Das dachte ich eher manchmal, obwohl es ein dünnes Buch ist, es hat ja nur 290 Seiten.
220
Seiten, sogar noch weniger, hat sich das am Ende irgendwann so ein bisschen für mich gezogen. Ich habe dann aber auch ein bisschen mich gefragt, ich bin es nicht gewohnt, Theatertexte zu lesen oder so, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Also ich fand auch die Form extrem interessant und ich finde es auch sehr gut, dass es hätte eigentlich auch als Theaterstück durchgehen können.
Wird auch gespielt, genau. Ich habe die Uraufführung gesehen in Zürich damals. Oh. 1999, inszeniert von Thomas Körfer. Und ich wollte unbedingt nachgucken, wer den Tag gespielt hat, aber ich konnte es im Internet nicht mehr rausfinden, weil das hat mich schwer beeindruckt. Und der war wirklich so ganz fett in so riesige Fettsuits und wurde dann mit so Kränen wurde der so von einer Stelle zur nächsten bewegt.
Ich glaube, es gibt auch eine Verfilmung, aber wir haben die nicht entdeckt. Stimmt. Irgendwie von 1999 oder so.
Ja.
Aber die ist irgendwie nicht aufzutreiben gewesen.
Und was der Tag, und das ist mir eben auch aufgefallen, das mit den Längen. Ich fand manchmal auch eben eine Seite, und lustigerweise sagt der Tach eben, dass der, wenn er Klassiker liest, dann würde er die streichen. Also er streicht Bücher.
Das ist mir so sympathisch gewesen in dem Moment.
Mir auch, weil ich das auch immer mache. Ich weiß, es ist so deformation professionell, wenn ich lese, dann streiche ich innerlich. Ich
denke so bei Thomas Mann kann man immer so pro Buch 200 Seiten ganz gut rausnehmen zum Beispiel.
Ja, ich mache es eher bei Kinderbüchern. Ne? Wenn man die so oft lesen muss, dann denke ich, dann lese ich immer am Schluss nur meine Version, weil ich die immer lustiger finde, wenn die kürzer ist. Und das habe ich bei dem Buch auch gemacht. Da habe ich immer so, ach, den einen Journalisten hättest du weglassen können. Ach, hier die Replik, ach, das hättest du nicht nochmal erklären müssen und so. Aber
ja, das stimmt, das sehe ich auch so, aber trotzdem ist es meistens auch in diesen Abwägen oder diesen Umschweifen noch so witzig oder interessant.
Ja, das ist wirklich Kritik auf
hohem Niveau. Ich möchte mal was vorlesen, damit die Leute sich einen kleinen Eindruck machen können. Eine Stelle hier von Seite 133, also so irgendwie in der Mitte etwa. Nina sagt, er spricht jetzt, also hier unser Tach. Was versuchen Sie mir zu unterstellen, Sie kleiner Dreckspatz? Glauben Sie vielleicht, Sie kennen Leopoldine besser als ich? Je länger ich mit Ihnen rede, desto mehr glaube ich das. Je mehr Sie hören, desto weniger begreifen Sie. Ich will Ihnen eines sagen, was Sie sicher noch nicht wissen, Sie mieses Weibsstück. Niemand, verstehen Sie, niemand kennt einen Menschen besser als seinen Mörder. Da haben wir es. Sie wollen ein Geständnis ablegen? Geständnis? Das ist kein Geständnis, denn Sie wussten ja schon, dass ich Sie getötet habe. Stellen Sie sich vor, mein letzter Zweifel war noch nicht ganz ausgeräumt. Es ist nicht leicht daran zu glauben, dass ein Nobelpreisträger ein Mörder sein soll. Wie denn? Wussten Sie nicht, dass Mörder die größten Chancen haben, einen Nobelpreis zu bekommen? Denken Sie an Kissinger, Gorbatschow. Ja, aber Sie haben den Nobelpreis für Literatur. Ja, eben. Die Friedenspreisträger sind oftmals Mörder. Aber die Nobelpreisträger für Literatur sind es immer. Also ist auch mal ein kleiner Einblick, auch ein bisschen nicht völlig subtilen Humor und auch diese hemdsärmelige und spritzige Art, in der das so geschrieben ist. Ja.
Aber siehst du, es hat sogar die Spiellust bei dir entfacht, das Buch.
Ja, klar. Ich würde das auch als Theater aufführen.
Man hat Lust,
aufführen,
es zu sprechen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte noch eine Sache sagen. Weiß nicht, was dann ihr noch für Themen habt. Also das mit dem Thema Dekonstruktion und Literaturwissenschaft würde ich mal weglassen, weil das anstrengend ist für alle Beteiligten. Aber was ich sagen will, ich habe einige Rezensionen, die in der Welt oder FAZ erschienen sind, zu Amélie Nothomb gelesen und war erstaunt darüber, mit welcher Herablassung männliche Journalisten über sie schreiben. Also so pausbäckig, wirr, dann heißt es irgendwie, sie redet viel ich im Interview. Mhm. Dann, sie lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Mhm. Dann, als Kind war sie wohl ganz mager, aber jetzt schon nicht mehr. Und dann, dass sie nur vier nur 4 Stunden in der Nacht schläft. Denn man müsste charmant sein, um zu sagen, man sähe es ihr nicht an. Und ich denke, what the fuck? Das hättet ihr doch nie mit einem männlichen Autoren gemacht. Da hättet ihr gesagt, das ist ein Genie.
Ja.
Und da verweise ich jetzt mal auf den, das Essay von Nicole Seifert, das gerade auf dem tollen Literaturblog 54 Books erschienen ist. Das heißt Schweigautorin, Misogynie in der Literaturkritik, wo auch aktuellere Fälle beschrieben werden. Und da möchte ich wirklich sagen, Jungs, lasst das, ihr tut euch keinen Gefallen, die Zeit ist vorbei. So.
Ja, es gab doch einen Hashtag auf Twitter mal, ne? Mir ist es aus dem Kopf gegangen, wie der Hashtag hieß, wo eben Literaturkritikerin, das war aus der Schweiz, ich glaube Güsin K. und Simone Meyer und so hatten das losgetreten. Aufgrund eines Artikels von Martin Ebel, der über das Buch von, wie heißt sie, diese Kanadierin, die rauf und runter besprochen wurde.
Kanadierin?
Ist sie Kanadierin? Telefonate mit Freunden oder?
Sally Rooney.
Sally Rooney, genau.
Ja, ist Iren, ach so. Ja. Haben wir auch jetzt schon drüber gesprochen, ja.
Genau.
Ich sehr wohlwollend, wie es meine Art ist.
Ganz männlich hat das Ansehen
gesprochen. Ich habe sie Karrierebitch genannt. Und jetzt als Wolf im Schafspelz sage ich hier, ja, Misogynie in der Literaturkritik. So geht's ja nun nicht, Freunde.
Ansem hat nicht nur die Autorin Karrierebitch genannt, sondern auch mich.
Ja, das war in beiden Fällen als Kompliment gemeint.
Oh je, wenn das Simone Meyer gehört hätte. Weil der Martin Ebel ging nicht so weit und sagte Karrierebitch, sondern er beschrieb sie in der Kritik als feines Reh mit Kugelaugen oder so. Also eben auch von ihrer Äußerlichkeit. Und dann ging der Shitstorm los, wobei ich Martin Ebel verteidigen möchte, weil ich glaube, das ist einer der Literaturkritiker, die eben eigentlich nicht so, aber trotzdem, das ist das, was man jedes Mal wieder beobachtet.
Aber es bleibt ja trotzdem auch spannend, dass dieser ganze Geniebegriff, den es ja seit der Aufklärung im Grunde gibt, nur bei Männern bis heute gilt. Also man könnte ja doch sagen, okay, diese Frau, Amélie Nothomb, die jetzt 94 Romane geschrieben hat, von denen sie aber nur 27, 28 veröffentlicht hat, jedes Jahr ein Roman, immer anscheinend mit großen, großen Themen. Nee, also da wird man bei ihr nie irgendwo das Wort Genie auffinden.
Aber sie hat ein Komet wurde nach ihr benannt.
Wirklich?
Ja. Wow. Sie ist Baronin, also das kann man ja werden in Frankreich, Baronin. da kann man so geschlagen werden, glaube ich. Ein Komet wurde nach ihr benannt. Also sie wird in Frankreich schon sehr, sehr gefeiert und in Belgien. Also ist schon Star. Aber das stimmt, sie kriegt nicht den Genie-Status.
Wunderkind wurde sie aber irgendwo schon mal in einer Rezension genannt.
Sie kriegt nicht den Status, den Tag bekommt.
Nee.
Obwohl sie in Interviews auch sehr
offen. Weil sie keine Mörderin ist, vielleicht.
Weil sie keine Mörderin ist, aber.
Vielleicht muss man Mörder sein, um Genie zu sein.
Vielleicht. Aber ich finde das ja auch interessant, die Art und Weise, wie Tach gegenüber den Journalisten tritt, dass er einfach sehr offen und direkt spricht. So kam es ja auch manchmal vor, als ich jetzt ihre Interviews gelesen habe, dass ich dachte, ich hätte auch Lust, einfach ein Buch zu lesen mit Interviews von ihr, weil sie auch sehr direkt antwortet und man das Gefühl hat, sie spricht mit der Presse offener als mit ihrer eigenen Familie. Also.
Ja, das ist auffällig. Und sie will aber auch finde ich auch auffällig, sie versucht immer eine Antwort zu geben, die der Journalist nicht erwartet.
Ja. Mhm.
Und das macht der Tag eben auch immer, die ganze Zeit. Der Journalist erwartet, ach, jetzt kommt eine Abhandlung über den Krieg und er sagt, was soll ich Ihnen vom Krieg erzählen? Ich bin kein Araber, ich bin kein Offizier, ich erzähle Ihnen doch nichts vom Krieg. Also sie liebt es, die Menschen zu verunsichern.
Ja, auch zum Denken anzuregen und nicht so Schemata abzuspulen nur. Ich glaube, in einem Interview wird sie gefragt, sind Sie glücklich? Und sie sagt, momentweise schon, aber natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich heute Abend um 18 Uhr wieder Champagner trinke, dann glaube ich, dass ich dann glücklich sein werde.
Ja, kann ich gut nachfühlen.
Ja. Wir trinken hier auch Champagner, muss ich spoilern.
Es ist Cremant.
Und dann sagt sie irgendwie, dass sie nur jeden zweiten Tag Champagner trinkt, damit das nicht ausartet.
Also eigentlich macht sie ja auch genau das, wie ja auch es bei Tach ist. Also sie entwickelt diesen Künstlermythos, aber der ist noch nicht so richtig... Ja, also da wird dann wieder.
In Frankreich vielleicht schon, ich kriege das halt nicht mit.
In Frankreich schon, was ich jetzt in der deutschen Presse bekommen habe, wiederum.
War nicht so viel. Nee, aber ich kann das sehr empfehlen, auf jeden Fall die Reinheit des Mörders zu lesen. Und ich werde auch noch bestimmt ein, zwei weitere Bücher von ihr lesen, weil die auch kurz und wahnsinnig mitreißend sind. Mhm. Und ich mich auch für Japan interessiere, wo sie auch irgendwie einiges drüber geschrieben hat.
Wo sie auch eine Zeit lang dort aufgewachsen ist. Also es ist eh interessant, sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen.
Ja, sie sagt so spannende Sachen wie, dass sie ihre Mutter abgöttisch geliebt hat. Mhm. Und dann will sie von ihrer Mutter auch so ganz doll geliebt werden und sagt, Mutti, hast du mich auch ganz, ganz doll lieb? Und die Mutter sagt, dann musst du mich schon verführen. Man kann Liebe nicht von jemand erwarten. Liebe kann man nicht erzwingen.
Ist keine
und da
Pflicht.
Ist sie 9.
Liebe ist keine Pflicht.
Also nicht die Mutter, sondern sie, Liebe ist keine Pflicht. Mhm. Und dann sagt sie, es war für sie total zerstörend. Und gleichzeitig hätte sie was Wichtiges gelernt. Und solche Sachen erzählt die Junge und sagt, boah, ist das spannend.
Ja.
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 Ich möchte noch kurz ein anderes Theaterstück empfehlen, das mich nämlich ein bisschen daran erinnert hat, was aber in eine ganz andere Richtung geht, und zwar von Peter Morgan, The Audience. Mhm. Darum geht es nämlich, dass das ja, also im Königshaus, Queen Elizabeth, ist es so, dass ihr jeden Dienstag Besuch vom Premierminister bekommt. Und dieses Stück hat dann über Jahre, also von der jungen Queen bis eben fast zur Gegenwart, kommt dann jeden Dienstag immer der unterschiedliche Premierminister, von Churchill bis Thatcher, und die dann teilweise ihre Sorgen und teilweise auch persönliche Gespräche haben. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dieses, da kommen Leute auf jemanden zu, der in einer ganz hohen Position ist, und begegnen dieser Person immer ganz unterschiedlich. Mhm. Also wer sich für diese Dynamik interessiert, dem kann ich das auch sehr ernst
nehmen. The Audience.
The Audience.
Peter Morgan.
Genau, gibt's nur auf Englisch, aber ist auch, finde ich, sehr spannend.
Okay.
Ja. Ich glaube, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, das war rasant, wie das Buch.
Ja.
Ja, Laura, war toll, dass du da warst. Du wirst jetzt in die Schweiz fliegen, um dort einen Zürich-Tatort zu drehen, der dann irgendwann nächstes Jahr hoffentlich das Licht der Welt erblickt. Das ist natürlich spannend für uns. Dann gucken wir auch mal wieder Tatort, denke ich.
Ja, genau. Es ist der Tatort, das wird ja immer viel früher gedreht, wird wahrscheinlich erst im Jahr 2022 rauskommen. Mhm. Ja, und freue mich auch, wieder mal als Schauspielerin was zu machen.
Und schreibst du gerade an irgendeinem Stück? Gibt es ein neues Projekt?
An einem Drehbuch, genau. An einem Stück und an einem Drehbuch. Ich rede ungern über, ich bin da irgendwie, wie sagt man, abergläubisch. Ja. Mhm. Okay. Aber es war zu tun und es macht Spaß. Ja.
Sehr gut. Danke, dass du dir trotz all dieser interessanten und coolen Projekte Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe jetzt wieder Lust bekommen, nochmal das Buch zu lesen von Amélie Nothomb.
Wir können es aber verteilten Rollen uns das vorlesen.
Ja, genau.
Okay, ja, ihr Lieben, einen schönen Tag und
ich mache jetzt mal einen Lachsbrunch.
Mach mal einen Lachsbrunch.
Oh ja, sehr gut.
Bye, bye.
Ciao.
Tschüss.